Ihr hört weiterhin unterdessen das Tagesmagazin hier auf Radio Frei und wir haben Gäste, politische Gäste, einen politischen Gast und zwar von den Grünen, Anton Hofreiter von der Grünen Bundestagsfraktion. Er ist ja der Co-Vorsitzende neben Katrin Göhren-Eckardt und ich sage erstmal Hallo.
Hallo, guten Tag.
Herr Hofreiter, seit Sie 14 Jahre alt sind, sind Sie politisch engagiert. Ich habe da mal so nachgerechnet, das war so Mitte der 80er. Gab es ein bestimmtes Erlebnis, bei dem Sie gesagt haben, Tschernobyl, da muss was passieren, oder sind Sie einfach so mit 14 rein, weil Sie den entsprechenden Freundeskreis hatten?
Nee, das war schon früher. Ich habe 84 angefangen, mich zu engagieren. Tschernobyl war ja dann 86. Das war damals die Zeit von Franz Josef Strauß in Bayern als Ministerpräsident. Es war die Zeit von der Auseinandersetzung um die Wiederaufarbeitungsanlage. Das war eine große Atomfabrik. Das war die Zeit des ersten Waldsterbens, damals nicht getrieben durch die Klimakrise, sondern durch die klassische Luftverschmutzung, Schwefeldioxide. Und in Bayern war irgendwie klar, wenn man sich progressiv engagieren will, dass es eigentlich bloß die Grünen gibt. Nicht die SPD gab es zwar damals auch in Bayern noch, aber die hatte immer so den Spitznamen Königlich-Bayerische Hofopposition. Und deswegen...
Also, war gar keine Frage, dass sie zu Grünen gehen. Aber ist ja auch mal so, ich stelle mir so vor, ich bin selber jetzt nicht in der Politik, dass ich immer das Bild davon habe, wenn man sich engagiert mit 14, dass dann immer erstmal so Treffen sind, wo man sagt, oh Gott, da wird ewig debattiert und kommt nichts raus. Wie haben Sie denn so Ihre ersten politischen Erlebnisse diesbezüglich erlebt?
Naja, da gab es zwei unterschiedliche Arten. Es gab natürlich auch diese Treffen, wo lange geredet wurde, aber erstens waren die Grünen damals ja erst 4 Jahre alt. Also die Partei und deshalb auch viele andere junge Leute dabei und außerdem hat man einfach viele Aktionen gemacht, man hat einen Bus gechartert, ist zur Demo gegen die WAA zum Beispiel gefahren in Wackersdorf und das war dann für einen 14-, 15-Jährigen schon ein Erlebnis, muss man sagen, da war die Polizei auch, ich würde sagen, bei allen Problemen, die es auch heute mal gibt, schon richtig hart drauf. Auch der schwarze Block war richtig brutal drauf und da ging's rund. Und das waren schon prägende Ereignisse.
Wenn Sie so erzählen, da wird dann so bewusst, man vergisst das heutzutage immer so, was für ein Zeitalter die 80er gewesen sind, also wie politisch die eigentlich gewesen sind, weil wir es immer nur von 89 aus betrachten, als dann die friedliche Revolution stattgefunden hat. Wussten Sie damals schon wahrscheinlich nicht, dass Sie Berufspolitiker werden wollten, weil Sie haben ja erstmal Biologie studiert. Das klingt so ein bisschen wie, also das war, nehme ich an, ist bis heute Ihr großes Interessensgebiet, dass Sie erstmal sich entschieden haben, das Studium zu machen. Also wie kam es dazu?
Naja, ich wusste schon, dass ich nicht Berufspolitiker werden wollte. Das war für mich eigentlich klar. Ich habe mich zwar ganz stark ehrenamtlich engagiert und ich war dann irgendwann auch Gemeinderat und ich war im Kreistag. Wenn auch eher sozusagen durch unerwartet gute Wahlergebnisse, denn ich konnte mir das damals nicht vorstellen. Ich stand mitten in der Doktorarbeit damals, als ich dann in Kreistag und in Gemeinderat komme und ich hatte eigentlich damals immer gesagt, also wenn ich in diese beiden Kommunalparlamente wirklich reinkomme, weil wir so ein gutes Ergebnis haben und alle haben gesagt, mach da keine Sorgen, das passiert schon nicht, bewerbe ich mich als nächstes nach New York Botanical Garden und bin weg von hier. Ich bin dann in beides reingekommen und New York Botanical Garden hat mich nicht genommen. Ich war ja noch gar nicht fertig mit meiner Doktorarbeit, aber nachdem ich fertig war mit der Doktorarbeit, war ich eigentlich auf dem Weg, mich ins Ausland zu bewerben. Und Leute haben dann immer gesagt, du machst doch so viel ehrenamtlich. Und ich hatte mich ja schon für den Bundestag beworben, jetzt bewirb dich doch mal so richtig ernsthaft. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, die nächste Bundestagswahl, wenn das nicht total schief läuft mit meiner Wissenschaft, dann bin ich dann immer in Deutschland. Und dann hat Schröder ja die Nerven verloren, die Wahl war früher.
2005 war das, ja.
Genau, 2005, dann habe ich mich ernsthaft beworben. Dann bin ich gewählt worden. Und dann musste ich nach Aarhus, war das damals, schreiben, I'm sorry, I have been elected to the Federal Parliament of Germany. Und die haben dann so zurückgeschrieben, ob ich jetzt bescheuert geworden bin.
Aber so muss doch mal eine Absage geschrieben werden. Ne? Ja, das genau. Klingt doch erstmal nach was.
Ja, genau. Nein, Leute, ich bin wirklich ins Parlament gewählt worden und ich kann deshalb die Postdoc-Stelle, wo noch nicht einmal klar war, ob wir wirklich das Geld dafür finden, sozusagen, wo noch die Anträge final geschrieben werden müssten. Also es war alles noch unsicher. wir brauchen uns da jetzt nicht mehr um eine Finanzierung für mich kümmern. Und dann haben sie gemeint, ah, okay, wenn du wirklich quält bist, dann, naja.
Sie sind aber, um das mal zu betonen, ich hätte Sie eigentlich mit Doktor Hofreiter anreden müssen, Doktor der Naturwissenschaften. Das sind Sie ja.
Ja, genau. Denn, und das müssten Sie natürlich überhaupt nicht, nämlich...
Ich weiß auch, Dr. Helmut Kohl hat da immer großen Wert drauf gelegt.
Ja, aber wenn man seine Doktorarbeit macht als Grundlage für eine wissenschaftliche Karriere, dann legt man da auch nicht so viel Wert drauf, dass man mit dem Titel angesprochen wird, weil mir ging es ja nicht um den Titel, sondern es, du kannst halt keine wissenschaftliche Karriere machen ohne eine Doktorarbeit. Und es war auch eine coole Zeit. Also erstens war es wirklich spannend, sich ganz vertieft in ein Thema zu knien. Und zweitens, ich habe ja über Artenvielfalt, also systematische Botanik, in Südamerika gearbeitet. Ich war halt öfters in Südamerika und das kann man sich also ganz klassisch vorstellen, mit Rucksack und Machete im Bergregenwald unterwegs. Und das war schon auch extrem spannend.
Vermissen Sie das manchmal? Ich weiß, Sie können es ja jederzeit wieder machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Sie nicht Urlaub da machen können. Aber wenn Sie so erzählen, das klingt ja wirklich nach einem abenteuerlichen Leben.
Nein, vermissen tue ich es nicht klassisch, aber ich würde es vermissen, wenn ich es nie gemacht hätte. Und natürlich kann man Urlaub machen, aber es ist halt trotzdem was völlig anderes, wenn du Urlaub machst oder wenn du halt 3 Monate auf Expedition bist im Regenwald, eine Woche oder 2 Wochen halt wirklich zu Fuß unterwegs, Pflanzen sammeln, deine ganze Wissenschaftsausrüstung dabei und halt wirklich in der Mitte von nichts unterwegs bist. Einmal, oder ich war öfters in Gebirgen, wo davor noch nie Botaniker waren. Wir haben Unmengen der Wissenschaft bis dahin völlig unbekannte Arten entdeckt. Und nicht irgendwelche kleinen Käfer oder Insekten, sondern wunderschöne große Blütenpflanzen. Also die Welt ist immer noch erstaunlich wenig erforscht. Und das war schon spannend. Und
ja, ich höre die Leidenschaft auf jeden Fall immer noch raus. Ja, also die ist auf jeden Fall da. Wir springen jetzt mal vom Jahr 2005 direkt ins Jahr 2013, das Jahr, als Sie Vorsitzender, Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion wurden, zusammen mit Katrin Göring-Eckardt. 8 Jahre schon, das ist schon eine lange Zeit. Ne? Das ist keine Selbstverständlichkeit, glaube ich. Man muss den Laden ja erstmal erfolgreich zusammenhalten.
Ja, man muss den Laden zusammenhalten, man muss ihm eine Richtung geben. Man muss auch schauen, dass im Idealfall jede Abgeordnete, jeder Abgeordnete seinen Platz findet, auch seinen Raum hat. Hat, auch vorkommt, das sind ja lauter Menschen, die mit auch hohem Willen, was ins Positive zu verändern, ins Parlament kommen und all dem muss man Raum und Möglichkeit geben.
Gibt es trotzdem so Momente, Stichwort so Fraktionsdisziplin, um die herzustellen, wo man mal auf den Tisch hauen muss? Also wir kriegen ja das logischerweise selten mit, wird ja selten nach außen getragen, aber gibt es diese Momente oder ist Ihr Führungsstil ein anderer? Oder beides, ist ja beides möglich.
Das auf den Tisch hauen sollte man auf gar keinen Fall überstrapazieren. Nicht, das funktioniert bei uns Grünen tendenziell eher schlecht, sondern man muss versuchen, die Leute mit Argumenten für sich zu gewinnen. Aber man muss manchmal schon auch mal deutlich sagen, ey Leute, das ist jetzt wichtig. Und lasst uns mal gemeinsam sozusagen über den Schatten springen, nämlich... Es ist ja auch häufiger, selbst als Fraktionsvorsitzender, dass man nicht sagt, also das ist jetzt wirklich 100% meine Position, nämlich ey, wenn 67 Leute beieinander sind, dann ist es halt nicht so, dass jeder exakt die gleiche Meinung hat. Und wenn manche Leute glauben, ja, aber diese Partei, da bin ich nicht zu 100% mit einer Meinung, ja, das gibt's nie. Wer das will, der ist in einer Ein-Personen-Partei. Und deshalb gehört halt da einfach schon auch dazu, sich manchmal selber zurückzunehmen und sagen, okay, wir können es so machen, wir können es so machen, aber jetzt lass uns einen gemeinsamen Weg finden.
Wir sind jetzt ja gerade mitten im Wahlkampf. Sie reden ja deswegen auch unter anderem mit verschiedenen Medien, um Eindrücke zu bekommen und Sie gehören ja zu den Spitzenpolitikern der Grünen. Sind Sie manchmal froh, jetzt aktuell nicht Annalena Baerbock zu sein, die Kanzlerkandidatin oder auch die anderen beiden Kanzlerkandidaten, weil die ja schon extrem beobachtet werden? Also von den Medien, nicht vom Verfassungsschutz oder so.
Ja, das stelle ich mir noch mal unangenehmer vor. Auch gerade was in den sozialen Netzwerken los ist, ist wirklich widerwärtig. Aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, und das machen sich viele Leute auch nicht klar, natürlich ist das für Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen noch mal unangenehmer, aber noch härter ist es für unsere Mitarbeitenden. Nämlich, die kriegen ja die blöden Telefonanrufe, die sitzen ja am Frontdesk. Bei denen kommen ja erstmal die E-Mails mit irgendwelchen wüsten Beleidigungen an und so weiter. Und deshalb wer sozusagen widerwärtige Beleidigungen uns per E-Mail schickt, das landet erstmal bei irgendjemand aus dem Mitarbeiterstab und im Zweifelsfalle, wenn es strafrechtlich relevant ist, dann bei der Polizei. Aber das erreicht mich ja gar nicht.
Das kriegen die anderen quasi ab, die da mit vorgeschaltet sind, wie sie sagen. Ich frage mich aber selbstkritisch, also auch wir von Radio Freifragen selbstkritisch, ist unsere Wahlberichterstattung, die beginnt ja im Grunde auch erst bei uns, angemessen. Wie empfinden Sie denn das jetzt bislang, die Berichterstattung? Kann man überhaupt das verallgemeinern oder hängt das auch von Medium zu Medium ab?
Man kann es überhaupt nicht verallgemeinern. Genauso wenig, wie es die Politiker gibt, noch dazu in einer Demokratie nicht, weil es da ganz unterschiedliche gibt, da ganz unterschiedliche Ausrichtungen, gibt es halt auch nicht die Medien. Also, jetzt hier beim Freien Radio und dann Bild TV. Klar, beides sind demokratische Medien, aber sonst unterscheiden sie sich doch relativ stark. Deshalb, es gibt gute Berichterstattung, es gibt interessante Berichterstattung, es gibt irrelevante Berichterstattung, es gibt Berichterstattung, die sich auf Themen fokussiert, wo du denkst, aha, das ist jetzt euch wichtig. Also, wenn ich dran denke, dass die Gefahr besteht, dass wir über die Klimakrise unsere Lebensgrundlagen zerstören oder der Aufstieg von China alle Demokratien unter totalen Druck und Stress setzt oder die Digitalisierung bei uns nicht so recht vorankommt. Also finde ich, manche Berichterstattung denke ich mir, naja, da gibt es schon auch Wichtigeres.
Da Sie gerade die Klimakrise ansprechen und da denke ich jetzt so, müssen Sie als Grüne ja jetzt zufrieden sein, weil endlich im Jahr 2021 das bei allen Wahlkampfthema ist. Es ist jetzt erstmal angekommen. Befriedigt Sie das oder ärgert Sie das, weil die anderen Ihnen sozusagen die Themen ein bisschen klauen?
Weder noch, nämlich wir haben das schon öfters erlebt, dass das im Wahlkampf war. Was mich wirklich trösten würde, wäre, wenn endlich alle erkennen würden, die da eine Relevanz haben, dass wir jetzt wirklich handeln müssen. Es hilft ja nichts, wenn alle im Wahlkampf Klimakrise schreien und dann die Kohlekraftwerke ewig weiterlaufen, bei der Ladesäuleninfrastruktur totales Chaos herrscht, du am Land draußen überhaupt keine andere Chance hast, als wie Auto zu fahren, weil der Bus am Wochenende gar nicht fährt und unter der Woche das letzte Mal um 16 Uhr und dann noch nicht einmal mit den Zügen abgestimmt ist. Also das heißt, was mich wirklich trösten würde, ist, wenn man eine stärkere Einigkeit hätte, jetzt lass es uns wirklich anpacken und nicht nur drüber reden. Es kommt auch daher, ich bin vor 5 Monaten Vater geworden und wenn ich mir überlege, mein Kind ist 5 Monate alt, also wenn das eine durchschnittliche Lebenserwartung hat, dann wird das halt voll erleben, wenn das schief geht. Und deshalb will ich, dass das nicht schief geht. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir da richtig Konkurrenz kriegen, bei nicht nur im Reden drüber, sondern beim Handeln gegen die Klimakrise.
Ich bin gespannt, also was da wirklich auch umgesetzt wird, je nachdem, wer in der nächsten Regierung sitzt, das wissen wir jetzt ja noch nicht. Die Frage ist, Sie waren ja auch Vorsitzende vom Ausschuss für Verkehr und Mobilität, das geht jetzt schon ein bisschen ins Detail, aber Sie haben es schon angedeutet, es ist ja auch schwierig, erstmal die Leute vom Auto wegzukriegen. Ich muss gestehen, ich bin der Einzige, fast der Einzige hier bei Radio Frei, der noch mit dem Auto vorfährt. Die anderen sind Fahrradfahrer, das ist schon mal hier zumindest positiv. Aber im Grunde geht es ja darum, und das kann man oft eben nur über eine Preispolitik erreichen, über Geld quasi, dass es zum Beispiel preiswert ist, Bahn zu fahren. Preiswert ist vielleicht sogar kostenlos, Straßenbahn zu fahren. In die Richtung müsste es ja gehen, dass die Leute auch wirklich mal sagen, ich verzichte auf mein Auto.
Ja, es muss preiswert sein, aber es muss auch pünktlich sein und es muss erstmal überhaupt da sein. In vielen Regionen, und ich bin ursprünglich auch auf dem Land aufgewachsen, ist Bus und Bahn einfach gar nicht da. Da ist auch egal, was kostet. Nämlich, es gibt's halt schlichtweg nicht. Oder wenn, wie gesagt, fährt unter der Woche der letzte Bus um 17.23 Uhr und das war's dann. Und bei allem anderen bist du halt aufs Auto angewiesen oder darauf angewiesen, wenn du unter 18 bist, dass dich jemand mitnimmt. Und deswegen wollen wir da eigentlich 2 Dinge. Nicht erstens Bus und Bahn stärker in die Fläche bringen, pünktlicher machen, auch kostengünstiger machen und zweitens dafür sorgen, dass das Auto CO2-frei wird. Nämlich ganz in ländlichen Regionen oder wenn man mal mehr zu transportieren hat, bin ich mir sicher, wird man aufs Auto nicht verzichten können.
Absolut, das stimmt. Aber da muss das Auto trotzdem auch wieder nicht nur CO2-frei werden, sondern auch bezahlbar dann sein für diejenigen.
Ja, selbstverständlich muss das bezahlbar sein. Deswegen wollen wir sowas wie, man nennt es Klimagerechtigkeitsfonds, Was heißt es denn einfach, dass jemand, der kein so hohes Einkommen hat, kriegt statt 6.000 Euro 9.000 Euro für ein Elektroauto und das restliche Geld kriegt er vom Staat als zinslosen Kredit, dass er sich's wirklich leisten kann und den zinslosen Kredit zahlt er damit zurück, dass ein Elektroauto im Betrieb billiger ist als wie ein Benziner oder ein Diesel.
Also Sie merken schon, es gibt konkrete Ideen, konkrete Pläne. Wir schauen mal, was davon umgesetzt wird. Gegen Ende des Gesprächs die Frage, Sie haben in einem früheren Interview mal gesagt, auf die Frage, was Sie sich wünschen würden, eine bessere, eine gerechtere Welt. Jetzt haben wir aktuell die Situation in Afghanistan und man muss fast drüber reden. Auch jetzt im Vorgespräch hat man gemerkt, dass Sie da auch wirklich angefasst sind. Wie erleben Sie so eine Situation, wie sie da gerade passiert in Afghanistan?
Ich muss ehrlicherweise sagen, diese Situation erlebe ich so, dass, obwohl wir in der Opposition sind, ich mich schäme für unsere Bundesregierung und ich mich schäme fürs Handeln unseres Landes. Ich fand die Parlamentsdebatte, die wir gestern dazu hatten, eigentlich kaum ertragbar, wie sich versucht worden ist, rauszureden, das Versagen kleinzureden. Also es ist wirklich absolut unerträglich. Und dann keiner übernimmt Verantwortung, dann die Evakuierungsmission endet bereits heute, obwohl noch Hunderte, wahrscheinlich Tausende gefährdete Menschendaten sind. Das ist ein Ausmaß von Regierungsversagen, wo ich ehrlicherweise zugebe, dass ich das nicht erwartet hätte. Und auch nicht erwartet hätte, dass sie dann so weggeduckt wird und alles schön geredet wird. Wir haben gestern ein Löschmoratorium beantragt. Was heißt es? Dass die Informationen nicht gelöscht werden, dass man wenigstens im Nachhinein rauskriegen kann, was wirklich schiefgegangen ist, weil man ja nicht davon ausgehen kann, die Bundesregierung besteht aus unangenehmen Menschen, die das alles mit Absicht gemacht haben. Und nicht einmal dem Löschmoratorium wurde zugestimmt von Seiten von SPD und CDU, CSU oder von Seiten von Scholz und Merkel. Und da haben wir gedacht so, ey Leute, geht's noch?
Das ist auch schwierig, auch für Wähler und Wählerinnen oder wenn es immer um Politik im Allgemeinen geht, das Gemeine ist ja, dass schnell verallgemeinert wird und das ja auch mitunter Vertrauen die Politik erschüttert, ja, weil das jetzt nach der Flutkatastrophe mindestens jetzt schon das zweite Mal ist in diesem Jahr, dass die Leute zumindest das Gefühl haben, man hätte eher handeln können, hat aber nicht gehandelt. Sehen Sie das auch so ein bisschen als Gefahr, dass die Politik sozusagen hier, und da sitzen alle mit in einem Boot, ja, auch Vertrauen verspielt?
Ja, die Gefahr sehe ich ganz groß, deswegen halte ich es auch für ganz wichtig, dass man sich immer bewusst macht in einer Demokratie, dass es die Politik nicht gibt. Es gibt unterschiedliche Politiken und wenn es dann immer heißt, ja, die sind alle gleich, also ich sitze jetzt da seit 16 Jahren im Inneren des Parlaments, nee, die sind nicht alle gleich und da gibt es große Unterschiede und man muss sich halt die Mühe machen, so ein bisschen hinzuschauen und sich dann gut zu überlegen, wen man wählt, weil nämlich manchmal sagen die Leute, es ist ja wurscht, wenn ich wähle, die machen eh, was sie wollen. Das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Vielleicht kriegt man nicht die Politik, die man will, aber man kriegt auf alle Fälle die Politik, die mehrheitlich gewählt wird. Und deswegen muss man sich halt überlegen am Ende, was man wählt, nämlich die Politik kriegt man dann meistens auch.
Sagt Anton Hofreiter von der Grünen Bundestagsfraktion, der Fraktionsvorsitzende, Co-Fraktionsvorsitzende neben Katrin Göring-Eckardt. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke Ihnen.